Liebe Unterstützer, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Wir reden über Saw. Ich war im Kai Pflaume Moderationsbootcamp und bin deswegen erneut hier an der Spitze eines Trios, das vor Kompetenz nur so überschwappt. An der Spitze der Kompetenzwelle, wie immer, der großartige Benny. Hallo.
Ja, wunderschönen guten Tag. Ich fühle mich jung und hip, denn ich darf neben Kai Pflaume sitzen.
Das ist, was es war. Und Kai Pflaume ist sehr cool. Kai Pflaume gibt immer so ein bisschen den Vibe ab von Jigsaw in Saw 6, als er die Cappy falsch rum auf hat. Nur um ein bisschen vorzugreifen.
Okay.
Saw-OGs wissen Bescheid. Und die Schaumkrone der Kompetenz, die ist auch da. Die trägt wie immer den Namen Björn.
Hallo. Ja, hallo. Ja, ich freue mich auch da neben unserem, dem, ich wollte gerade sagen, dem deutschen Kai Pflaume.
Ja. Dankeschön.
Ja, genau.
Dankeschön. Seit er von uns gegangen ist, brauchten wir jemanden, der in die Fußstapfen tritt.
Endlich.
Seit er auf dem Friedhof der YouTube-Influencer begraben wurde, da freue ich mich gerne. Also ich habe heute wirklich einen Vibe mitgebracht. Ich fühle mich, als ob ich wie fucking Jörg Pilawa, der die Chartshow anfängt zu moderieren. Ist das Jörg Pilawa oder sein einer Doppelgänger, der genauso aussieht, aber anders heißt? Da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall nehme ich seine Rolle heute ein und bin gehypt. Ich sage euch, wie es ist. Ich bin gehypt, denn wir sprechen über Saw 4. Und ich bin super begeistert, lieber Benny, dass du dich hier heute in diesen heiligen Hallen, in der Kirche, in der Kirche, in der The Book of Saw vorgelesen wird, eingefunden hast. Denn Saw 4 ist ein Bruch in der Reihe. Saw 4 ist Post-Abschied von Lee Whannell und James Wan, die vorher in der ein oder anderen Art und Weise immer mehr oder weniger die kreativen Kräfte an der Spitze der Saw-Reihe waren. Und die haben sich verabschiedet mit Saw 4, sind immer noch als Executive Producers gelistet, also kriegen immer noch ein bisschen was von der Kohle. Aber ansonsten haben sie nicht mehr viel mit irgendwas zu tun. Stattdessen haben wir zwei neue Autoren, die hier sich verantwortlich zeigen, mehr oder weniger dazu später dann noch mehr, nämlich Patrick Melton und Marcus Dunstan. Wir haben aber auch noch Thomas Fenton, der eigentlich ein Producer ist, der ebenfalls sich dann noch für die Kerngeschichte mal mit verantwortlich gezeichnet hat. Und die Geschichte, die hier erzählt wird, ich werde gar nicht versuchen, die jetzt kurz, wie du das so oft so gut machst, Benny, zusammenzufassen, weil im Grunde ist die Geschichte, wir haben 14 Ideen gehabt. Während des Filmes kamen dann noch 12 neue dazu. Wir haben sie alle mal gedreht, zu einem Film zusammengeworfen und dann mussten wir auch schon uns an den Dreh von Saw 5 setzen, deswegen konnten wir nicht viel mehr drüber nachdenken. Zumindest wäre das so mein Eindruck. Wir sind in einer Post-Jigsaw-Welt. Jigsaw ist gestorben, ist es ja in Saw 3 passiert. Das heißt, in diesem Falle sehen wir Jigsaw nur in zahlreichen Flashbacks, erfahren ganz viel über die Hintergründe, was er so vorhatte, wie er kleine Babybetten gebaut hat. Und dann haben wir noch den Hauptcharakter Riggs, der einer der SWAT-Agenten aus dem vorherigen Film, der jetzt hier das neue Hauptspielmitglied ist, der die Puzzle lösen muss und andere Leute umbringen muss, und das ergibt Sinn. Und dann haben wir auch noch die Polizeiuntersuchung, an deren Spitze Hoffman sitzt oder auch nicht, denn und wir haben auch noch die zwei neuen FBI-Agenten Strahm und Lopez heißt sie, glaube ich, oder? Heißt sie Lopez?
Agent Paris.
Agent Paris und Agent Strahm, die so ein bisschen die Verantwortung für diese Polizeiermittlung von Hoffman an sich reißen. Und dann ist auch noch Eric Matthews wieder am Start. Aus Gründen. Und dann wird auch noch die Ehefrau von Jigsaw chronologisiert. Und jeder einzelne Darsteller, der in Saw 1, 2 oder 3 mal gestorben ist, der ist immer mal im Hintergrund in der Drogenklinik anwesend. Und dann ist der Film auch irgendwie nach 90 Minuten vorbei.
Also ganz ehrlich, ganz kurz. Wir müssen mal kurz, bevor wir da einsteigen in diesen Wahnsinn, den du gerade doch versucht hast, irgendwie gerade zu chronologisieren.
Ich konnte mich nicht zusammenreißen, Entschuldigung.
Herzlichen Glückwunsch, Robin, oder wie ich dich ab jetzt nur noch nennen werde, Kai, mein kleines Pfläumchen. Es ist so ein Wahnsinn, dieser Film. Ich kannte den ja nicht. Also mir ist jetzt wirklich Das war meine Erstsichtung, weil ich mir wirklich, ich hatte ja schon erwähnt, glaube ich, dass ich mir nicht mehr sicher war irgendwann, was habe ich von diesen ganzen Saw-Filmen überhaupt noch gesehen und was nicht nach dem dritten Teil. Ab da wird es bei mir einfach schwammig und blurry. Und beim vierten wurde mir recht schnell klar, okay, diese Grütze, die hast du definitiv noch nie gesehen, weil daran würdest du dich erinnern. Das hätte ein schwarzes Loch in dein Gehirn reingerissen. Und diesen Void, den habe ich jetzt und den muss ich jetzt hier in diesem Podcast ausschütten. Das ist ja, Also man weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. So viele Zeitstränge, so viele Erzählebenen. Es ist unfassbar, wie viele rote Fäden über diesem Film ausgeschüttet worden sind und keiner hat sie gefangen. Nicht ein Faden wurde gefangen aus der Luft. Ganz im Gegenteil, das Bündel schwebt immer noch von Anfang bis Ende dadurch. Und es fängt aber erstmal so cool an mit dieser Autopsie. Und man denkt sich so, ah, was war am letzten Film schon cool? Die Gehirnoperation, das war geil, das war eine neue Art von Bodyhorror. Das hatten wir so noch nicht. Das ist ja eine Operation, aber die ist richtig asozial. Also machen sie ja auch. Natürlich schön. Eine
asoziale Operation.
Es ist ja die asoziale Operation. Wer schon mal eine echte OP gesehen hat, der wird übrigens recht schnell feststellen, dass ja echte OPs vor allem Amputationen sind. Das ist einfach Metzgerarbeit. Sehr präzise, aber Metzgerarbeit, weil man muss dafür sehr schnell sein und sehr scharf unterwegs sein. Aber, also diese Obduktion erstmal von Jigsaw, und ich habe schon geschrien, als natürlich aus seinem Mageninhalt ein neues Tape zum Vorschein kommt und dann direkt mit Flashback zum dritten Film eine Szene reingebastelt wird, wie dass ich die Scheiße mit Wachs übergieße und sich dieses komplette Tape reinwirkt. Ich bin Hom. So, Gott. Oh, das, was heißt da komm?
Nein, also, ich habe Hom. Ich habe ihn imitiert, also wie er ja. Weil er, ich weiß nicht, wie zentral du das, also du hast ihn jetzt ja nur einmal und nicht 12-mal gesehen, den Film, aber ich freue mich immer, wenn ich Jigsaw sehe, wenn er das so isst, weil, weiß ich nicht, er packt das so, er isst das so, wie wenn ich einen großen Chip esse. Er packt die sich so mit einem Hom, so genüsslich in den Mund, habe ich.
Vor allem, ich frage mich wirklich, wie, also ich bin ja jemand, der richtig beschissen Tabletten schlucken kann, ne? Kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob das relatable ist oder nicht, aber so Tabletten schlucken ist für mich ein Albtraum. Ich erstick da immer halb, ich brauche gefühlt immer 3/4 Liter Wasser und bin da richtig schlecht. Und der frisst einfach ein Tape, was mit Wachs überzogen ist. Wer ist er? Homer Simpson? Naja, auf jeden Fall.
Würde das eigentlich funktionieren? Würde eigentlich, weil ich dachte so, ist, ich meine, Wachs, aber das ist ja in der Magensäure. Also der schluckt das ja.
Ja, sonst wäre es ja nicht in Saw 11 passiert. Saw 4 passiert.
Ja, ist alles Hand und Fuß hier.
Björn. Also auch das, ich habe mit großem Genuss habe ich den Film mit den Audiokommentaren gesehen. Und das war sehr schön, weil das ist ein Film, wo mit jeder zusätzlichen Hintergrundinfo du merkst, wie halt wirklich das ein absoluter Kampf für alle Beteiligten immer war. Und wie auch keiner so richtig alles geil fand, sondern ist halt so ein richtiges, wir müssen das jetzt halt machen, Mann, jetzt mach. Und das beginnt halt da schon, weil da schon die Produzenten und Regisseure, der Regisseur, der wieder Darren Bousman ist, wie auch zur Weisheit 2 und 3, der zur Hochform aufläuft in diesem Film. Wie er bereits da gestritten hat, weil die Produzenten ganz, ganz doll wollten, dass das halt nur aus dem Darm herausguckt. Und er fand das aber im Magen cooler. Und aber das wird ja weggeätzt im Magen, aber es sieht cooler aus im Magen. Das heißt, genau diese Diskussion wurde da auch geführt.
Stellt euch mal vor, Jigsaw hätte ein Tape ausgeschissen. Also stellt euch einfach nur die Vorstellung. Ich meine, das würde den Film als Ganzes sehr gut einfangen und repräsentieren. Das ist so ein bisschen, wie als hätte man ein altes Videotape ausgekackt. Aber es ist schon, ich weiß gar nicht, also du, Robin, du bist ja unser Experte, du bist ja, also wenn wir dich in dieses Kriegsgebiet Saw reinschicken, du berichtest ja immer von der Front, du hast diesen Film jetzt wie oft gesehen, wirklich 12-mal, war das unironisch?
Also ja, ich kann nicht mitzählen, 12 wird wahrscheinlich zu viel sein, aber so ein 6, 7, 8, wahrscheinlich eher 8 als 6.
Also das ist schon irre, was sie da für einen Wahnsinn inszenieren. Ne? Also das ging jetzt nur nicht nur mir so beim Erstsichten, sondern es ist schon, weil mir fehlt ja immer noch 1 und 2. Ich habe 1 und 2 jetzt nicht geguckt für alle, die hier zuhören. Ich habe mich da nicht weiter darauf vorbereitet. Ich bin von 3 bin ich jetzt zu 4 übergegangen. Und ich bin jetzt schon wirklich in also die Absurdschwelle ist so weit überschritten, dass ich
muss mal... Ich muss mal kurz den Björn nach seiner Meinung fragen, bevor ich darauf antworte. Weil wir haben ja, das finde ich ja so toll, wir haben ja 3 unterschiedliche Herangehensweisen hier repräsentiert. Der eine, der halt nur Saw 3 gesehen hat, dann ich, der halt alles 20 Mal sieht, und du, Björn, der die ja schon kennt, aber jetzt nicht intensiv schon kennst.
Ja, ich habe ja das in den letzten Podcasts schon mal gesagt, Saw 4 war der erste, den ich damals wirklich im Kino gesehen habe. Da war ich dann frisch 18. Der ist ja im Oktober 2007 rausgekommen und ich bin ja im Sommer 2007 dann meine jungen 18 geworden und durfte dann mit dem Auto zum Kino fahren und dort dann abends im O-Ton Saw 4 das erste Mal sehen. Und ich weiß noch, dass der mich damals, ich meine, du hast ja immer diesen, das hat der Effekt hat, glaube ich, einen Namen, dass wenn du so am Ende von einem Film oder von irgendeinem Medium nochmal so richtig geflasht wirst, dann hinterlässt das einen viel positiveren Eindruck als na, du vergisst auch Sachen, die dich dann während des Films vielleicht nicht so, dir nicht so gefallen haben. Und ich weiß noch, dass ich bei dem Film, glaube ich, mehr die ganze Zeit noch, weil da war, ich hatte das Jahr davor, glaube ich, dann Saw 3 gesehen, ein halbes Jahr davor. Und das heißt, ich wusste noch, okay, er ist jetzt irgendwie tot und dann das Trailer-Material hatte schon irgendwie gezeigt, dass das was mit diesem, ne, das Spiel wird irgendwie weitergehen. Er hat die, du findest eben dieses Tonband in seinem Magen. Oh, wie krass ist das denn? Er hat wirklich Sachen vorgesorgt und das Ganze, vielleicht wird es noch extremer, wie die zweite Staffel Prison Break, was er irgendwo in ganz Nordamerika Dinge irgendwie versteckt hat für die ganzen Leute oder so vorbereitet. Natürlich. Das heißt, ich bin da mit einer richtigen Spannung reingegangen und war mehr darauf fokussiert, auf die ganze Handlung und ich glaube weniger auf die tatsächlichen Fallen. Und alles, was so in der Mitte passiert, das war so, ja, okay, ne, alles cool, so mit Riggs, habe ich mich auch ehrlich gesagt nicht so groß dran erinnert an den Teil der Handlung. Das, was ich noch wusste, das war das ganze Ende und wie es dann zusammenläuft. Und da weiß ich auch noch, dass ich wirklich aus Saw 4 richtig positiv aus dem Kino rausgekommen bin. Einfach, weil ich so das Fanherz in mir am Ende, wenn ja dann der große Twist eben rauskommt, ich war wirklich so, oh! Weil auch hier, weißt du, wie im Dreier, da wird ja auch am Anfang so angedeutet, oh, du weißt ja gar nicht, dass die beiden Leute, die in dem Spiel gefangen sind, die sind eigentlich miteinander verheiratet. Ja. Also der Film hatte das ja wirklich so wirken lassen, als wären das zwei unterschiedliche Familien gewesen. Und genauso macht auch Saw 4 wieder durch das, wie es das Tape am Anfang präsentiert, lässt es dich komplett in eine andere Richtung denken. Und wenn es dann am Ende zum Finale zusammenkommt und auf einmal so, wait, was? Hä? Ist das jetzt eine Rückblende? Was? What the fuck? Und dann kommt alles so am Ende zusammen. Und ich muss sagen, ich fand das jetzt auch beim erneuten Schauen immer noch relativ, auch wenn es ultra dumm ist. Also auch wenn, also Riggs und seine ganze Story ist so ultra dumm, dass du einfach, du hast die Polizistenversion von guck vor nach links und rechts, bevor du über die Straße gehst. So geh nicht durch eine Tür durch, ohne dass du weißt, was dahinter ist und was abgesichert ist. Das ist seine komplette Character-Arc irgendwie. Das ist super dämlich, aber wie das alles zusammenkommt und dass du halt nochmal irgendwie geschafft hast, den hier, Donnie Wahlberg ist es, ne, der Schauspieler?
Ja.
Ja, genau,
von Eric Matthews.
Dass du es nochmal geschafft hast, den in die Handlung da irgendwie reinzukriegen, dass der wie so Always Sunny Cricket jetzt vollkommen so mit 10 Meter Bart da irgendwie da sitzt und wird nochmal in die Handlung irgendwie reingeschleift. Das fand ich immer noch. Also, ich muss sagen, Saw 4, ich würde jetzt nie sagen, dass das ein guter Film ist, aber meine Fresse war ich gut unterhalten die ganze Zeit.
Also hat er bei dir quasi direkt ins Fanservice-Herz gestoßen mit so, der Charakter. Also war das dann quasi das so ein bisschen in dem Sinne?
Ja, und jetzt beim erneuten Sehen, dadurch, dass ich ja wusste, was in Saw 5 passiert, dass du ja, weil der Fünfer ja dann direkt an die Handlung vom Vierer auch anschließen wird und du ja diese ganze so ein bisschen ja Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden Detectives dann eben drin hast. Das heißt, das schon zu wissen, und im Saw 4 im Hinblick zu gucken, oh, das geht tatsächlich irgendwo hin. Das ist nichts, was jetzt einfach nur hier mal kurz aufgemacht wird, sondern da gibt's eine tatsächliche Verbindung zwischen den beiden Filmen. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Das ist nur wirklich dieser komplette Mittelteil mit Riggs, den ich, also das ist kein Charakter, das ist diese ganze Aufgabe. Ich verstehe immer noch nicht, was das dann irgendwie aus der Perspektive von Jigsaw irgendwie soll. Das ergibt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn.
Naja, und also
es ist einfach,
er soll
nur
halt
für diesen
nicht
Twist
Türen aufmachen.
Ja, er soll halt. Ich finde das halt so geil, dass das Hoffman am Anfang zu ihm sagt und das kommt am Ende in der Rückblende.
Oh, das ist so dumm. Wisst ihr, was ich faszinierend fand? Also jetzt für jemanden, der ja nur den dritten Film gesehen hat und da quasi das Ende von so einem gefühlt langgestreckten Plan miterlebt hat, wo ja so ganz viel am Ende zusammenkommt, wo ich auch im letzten Podcast gesagt habe, okay, das wird fast schon ein bisschen zu viel und noch ein Twist und noch ein Twist, ne, dieses Aufeinanderstapeln. Und für euch war das ja dann so ein Kulminieren von, ja klar, kommt das zusammen und kommt das zusammen. Oh, diese klasse Täuschung am Anfang beim dritten Film. Und hier, das ist so unfassbar konstruiert. Diese ganze Logik allein, das überstreckt sich über so viele Personen, wo wirklich alles nach dem goldenen Pfad richtig laufen muss, weil wenn nur eine Figur falsch abgebogen wäre oder nur ein Puzzlestein nicht so gefallen wäre, dann wäre das ja alles so gar nicht passiert. Das ist das für mich, was so insane ist, weil die ursprünglichen Fallen und die ursprünglichen Spiele, die Jigsaw ja immer gespielt hat, die waren ja sehr in einem gewissen Rahmen, den er in der Regel gesetzt hat, gehalten. Also da konnte, ich sag mal, wenig schief gehen von extern. Ja. Und hier wird sich einfach darauf verlassen, dass die ganze Welt sich nur um diese Fallen dreht und alle Figuren das tun, was sie tun müssen, anstatt mal eine Sekunde nachzudenken. Es ist wirklich herrlich. Also ja, diesen Spießrutenlauf, den Riggs da durchgeht. Und sehe, was ich sehe, fühle, wie ich fühle, ich bin so dicker. Er ist doch Polizist und ich wünsche mir die ganze Zeit, dass er die Polizei ruft. Warum macht das denn nicht? Oh, und dass er am Ende dafür bestraft wird, dass er zu schnell war. Das finde ich eigentlich schon sehr witzig. Jemanden dafür zu bestrafen, dass er zu schnell war, im Anführungszeichen, ist eigentlich schon sehr witzig. Und das alles ist, es ist so herrlich konstruiert. Also man muss wirklich sagen, Hut ab dafür. Weil wenn das der gute Jigsaw am Ende so alles geplant hat, noch in Absprache und es noch quasi nochmal absegnen hat lassen, dann ist er wirklich der Mann mit dem größten Weitblick aller Zeiten.
Es ist ja auch, dass er, ne, wenn du, weißt du, wenn du die Leute kennst, wenn du menschliche Psychologie verstehst, dann ist das ja auch nicht dem Zufall überlassen.
Nee, natürlich nicht. Nein. Ich hätte aber eine Frage, und zwar, ich habe mein erstes Angucken ist halt so weit weg. Hast du, Benny, beim ersten Gucken, also dieses ganze, das spielt alles gleichzeitig Ding, hat sich dir das sofort erschlossen?
Nee. Weil ja, das, gut. Das war, weil er macht ja auch wirklich, er hat ja wirklich auch immer Zeitsprünge in die Vergangenheit. Und das, ich glaube, das will der Film ja auch suggerieren, dass du dich die ganze Zeit bis zum Schluss fragst, was ist jetzt welche Ebene? Weil er ja auch so hektisch die ganze Zeit zwischen hin und her schneidet, zwischen den verschiedenen Erzählsträngen, wo du dich die ganze Zeit fragst, ist denn das jetzt hier gerade noch eine Vergangenheitserzählung? Passiert das gerade wirklich parallel? Und dass ja gewisse Dinge wirklich parallel dann auch noch zum dritten Film passieren, wo man sich dann auffragt, so, Moment mal, das müsst ihr mir dann letzten Endes beantworten. Macht das überhaupt Sinn? Kann das überhaupt sein? Warum hat der eine dann nicht die Schüsse des anderen gehört? Also diese ganze Macht-die-Tür-nicht-auf-Kiste, hätten die anderen doch auch hören müssen, weil es wirkt ja, als wäre es einfach daneben Raum.
Also ich muss das, glaube ich, erstmal kurz erklären für die HörerInnen. Ja. Einmal ganz kurz erläutern, dass halt der Twist, den wir die ganze Zeit andeuten und so nebenbei sagen, es ist nicht der Twist, es ist einer der vielen Twists.
Ja, viele.
Ist halt, dass Saw 4 zur gleichen Zeit läuft wie Saw 3. Und während Amanda mit Jigsaw das Spiel mit halt Jeff und seiner Ehefrau spielen, deren Namen Lynn, und Lynn spielen, spielt Hoffman, was der zweite Twist ist, denn der ist ein weiterer Jünger von Jigsaw, der spielt sein Spiel mit halt Riggs und Matthews und allen anderen Leuten, die Jigsaw in seinem Leben je getroffen hat. Sein Anwalt und sein Businesspartner sind alle mit dabei.
Alle dürfen mitmachen.
Genau, und das sind halt die zwei, würde ich sagen, größten Twists, dass dann Rick am Ende eben in die Location kommt, in der halt Jeff die ganze Zeit unterwegs ist und die kommt dann auch Agent Strahm, der FBI-Agent, der den ganze Zeit hinterher forscht. Also nur um das mal kurz für die Leute, die den Film vielleicht gerade nicht nochmal gesehen haben, zu rekapitulieren. Jetzt habe ich deine Frage leider nicht mehr im Kopf.
Mir sind gerade so viele andere Dinge schon in den Kopf geschossen.
Ach so, wie das, genau, ich wollte dich eigentlich fragen. Ja. Also ich glaube schon, also es ergibt natürlich alles keinen Sinn auf einer realistischen, es existiert in unserer Weltebene, aber auf dieser Saw Heightened Reality Ebene ergibt das, glaube ich, im Kern schon Sinn. Das halt dann, weil wenn Strum dann reinkommt, dann hört er ja auch den Schuss, den Amanda abgibt.
Ja, aber die anderen Schüsse werden nicht mehr gehört von den anderen. Also
wer sind denn die anderen?
Naja, die parallel mit Eis, mit dem Eisblock und so weiter, die ganze Suppe, die ja auch noch stattfindet.
Vielleicht ist es einfach zu weit. Ich meine,
ich weiß nicht, was du damit meinst.
Es wird ja auch die Lore aufgebaut, dass sie ja wirklich herausfinden, in welchem Gebäude das ist.
Genau.
So, dass ja,
die sind ja sonst die ganze Zeit gar nicht im gleichen Gebäude. Der Riggs ist ja die ganze Zeit woanders unterwegs.
Dass der Film ja, das fand ich auch ganz gut, weil wir hatten uns bei den ersten ja auch immer gefragt, also Alter, wo hat der diese ganzen Warenhäuser und alles irgendwie her
das stimmt.
Und ja, nee, scheinbar hatte der mit irgendwem dann auch so eine Firma gegründet und das war einfach sein Ziel ursprünglich mal da in, dass er Ingenieur und so ein Kram.
Er ist Ingenieur, heißt, und er ist Immobilienbesitzer.
Ja, genau. Ja, und das, dann ergibt das halt irgendwo schon Sinn. Aber ich finde das dann lustig, dass es dann alles so, okay, die Sachen gehören wirklich mir aus der Lore heraus, nicht nachher noch irgendwie so ein verfallenes Gebäude reingekauft oder so. Aber ich glaube einfach, dass der Kram generell einfach so riesig ist und weit auseinander, dass es da überhaupt gar kein Problem ist, dass da die verschiedenen Spiele alle zeitgleich irgendwo in diesen Gebäuden irgendwie stattfinden.
Ja, ja.
Also den Aspekt fand ich in der Tat auch ganz cool. Mal abseits davon, dass sie Jigsaws Ehefrau quasi wie Kai aus der Kiste dann nochmal mit in die Story damit reinpflastern. Die auch überhaupt nicht
schauspielern kann, diese
das
Frau.
Das ist so geil, wie scheiße die ist. Das ist so crazy, wie sie aussieht, wie sie spielt. Das ist wirklich absolut insane. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie einfach mit irgendjemandem verheiratet war. Yeah. Oder da gab es irgendeine Beziehung. Ich habe es jetzt leider nicht mehr vorher gegoogelt, wie sie da dran gekommen ist.
Weil, an den Job, also, meinst du?
Unglaublich. An den Job, genau.
Ja, das ist irgend so ein Beziehungs-Nepotism-Kram gewesen.
Aber das gilt
so
für viele. Also hier sind die Nichte von Larry, Darren Bousman spielt ein Kind und es ist immer irgendjemand Verwandtes mit dabei. Das ist gar nicht nur bei ihr der Fall. Aber das versuche ich gerade nochmal rauszufinden.
Ja, ja, mach das mal parallel. Aber wie gesagt, ich fand das eigentlich ganz cool, dass man quasi Jigsaw dahingehend so ein bisschen erdet, dass das erklärt wird. Das entmystifiziert die Figur natürlich auch so, er hat einfach Immobilien gehabt, er war einfach Ingenieur, alles klar, krass. Haben wir uns zwar irgendwie alles schon denken können, aber es war vielleicht auch cooler, das im Dunkeln zu lassen. Aber gut, so können wir wenigstens auch den Anwalt auch nochmal mit ins Spiel bringen. Und was ich auch sehr witzig fand, ist, dass sie vom quasi, sagen wir mal, Hauptprotagonist des letzten Films, Jeff, dass sie tatsächlich auf eine sehr asoziale Art und Weise auflösen, was aus seiner Tochter geworden ist. Denn wir wissen es immer noch nicht. Eigentlich immer noch nichts. Er schreit nur am Ende, wo ist meine Tochter, und wird dann selber erschossen.
Ja, ja, genau. Wir fahren es nicht. Nur die letzte Person, die quasi weiß, also das ganze Ding, das ist jetzt seine Story. Und dann kommen zwei neue Writer rein und sagen, nein,
das ist nicht seine Story. Und tschüss, Jeff. Pow.
Ich habe es übrigens mal kurz gegoogelt und sie war tatsächlich zu dem Zeitpunkt verheiratet sie war mal verheiratet mit einem der drei Producer von den Zoffeln, von Mark Burke.
Das macht Sinn.
Ja, das ist wirklich fucking hilarious. Und die hat ja in Saw, also ich verstehe auch total, wie das Sinn ergibt, dass das passiert ist, weil in Saw 3 hat sie ja wirklich nur in so einem Flashback gespielt, ne? Jigsaw hat sich einmal erinnert an seine Ehefrau und sie war so, hey, Jigsaw, komm, fang mich, Mr. Saw, whatever your name is. Mehr hat sie halt nicht gemacht und dann haben aber die beiden Autoren halt, die mussten jeden einzelnen Charakter, der je erwähnt wird, in irgendeiner Art und Weise sich packen, weil Jigsaw selbst gibt's halt nicht mehr. Und eine von den Personen war dann halt Jill. Ich finde auch Jill Tuck ist so ein lustiger Name, weil das halt, weiß ich nicht, das klingt wie ein Robin Hood-Charakter. Und das ist alles großartig. Sie kann wirklich ich finde auch, wie soll sie nicht schauspielern kann, unter dem Aspekt so toll, weil sie in dieser Verhörszene ist mit dem FBI-Agenten.
Der schauspielern kann.
Der halt einer der besseren Schauspieler ist, wie ich finde, weil der klingt, es ist einer der einzigen Figuren überhaupt, der klingt wie ein echter Mensch. Der halt improvisiert und der in dieser Verhörszene halt so ein bisschen echt, wie ich finde, klingt. Und dann hast du diesen Charakter, der ihr gegenüber sitzt, die halt wirklich sagt, ich war das aber nicht. Das ist so fucking geil.
Ich weiß noch, dass ich hatte den, meine Freundin hatte den jetzt auch zum allerersten Mal gesehen. Und war auch immer zwischendurch, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher von den beiden Detectives das ist, die sehen sich zu ähnlich.
Ja, das ging mir auch so, das wollte ich gerade sagen. Absolut. Ich hab die bis zum Ende verwechselt und dachte mir die ganze Zeit, warum sitzt du denn neben dem Typ mit dem Eisblock? Das macht überhaupt keinen Sinn. War da auch noch mehr verwirrt, weil Kostas Mandalore, wie er heißt, klasse Name, und Scott Patterson einfach sehr, sehr ähnlich aussehen in diesem Film.
Absolut.
Es ist unfassbar, die haben einfach so dieselbe Gesichtsform und bin da auch noch zusätzlich durcheinander gekommen. Also es hat nicht geholfen, dass ich natürlich noch den dritten Film geguckt habe. Aber also ich wusste, dass einer von den beiden der Böse ist, weil ich ja Saw 5 gesehen habe und ich weiß ja, was der Charakter dann in Saw 5 gemacht hat. Für mich war das schon alles gespoilert und trotzdem bin ich weiter durcheinander gekommen, weil die sich so ähnlich sehen.
Ja, das heißt, du hast dich auch gefreut, als du den Glassarg gesehen hast in Saw 4. Das habe ich vollkommen vergessen, weil ich habe ja Saw 4 einmal gesehen und dann später habe ich mir irgendwann Saw 5 auf Blu-ray gekauft und als ich dann jetzt Saw 4 gesehen habe, um den Glassarg, der ganz am Ende von 5 auftaucht, dass der in 4 schon etabliert wird in so einer Szene, dass du an der Seite siehst.
Das ist
das
Einzige, woran ich mich erinnere, diese Szene aus dem 5er, wo er sich dann quasi in den Glassarg in den Boden reinfährt, um sich irgendwie aus der Situation rauszuziehen, so Roger Rabbit mäßig und tschüss. Yep. Deswegen, ich wusste jetzt nicht, dass es der identische Glassarg ist, aber jetzt, wo du es sagst, macht es natürlich alles so Sinn.
Und dann denkt, also das, wow, wie prepared sie wieder waren, wie sie direkt die Samen pflanzen ja, für die nächsten Teile.
Diese Genies, gottverdammte ist, ja, Genies.
Genial, also die Geschichte dahinter auch sehr, sehr geil. Während des Audiokommentars und auch während, es gibt so ein Video-Diary, das Darren Bousman begleitet, während er den Film dreht. Er sagt eigentlich straight up, wie scheiße er den Anfang des Filmes findet. dass er halt ultra scheiße und langweilig findet, dass die für 30 Minuten in dem Apartment von Rick die ganze Zeit sind. Was auch stimmt. Die sind so lange in diesem fucking Apartment von Rick. Und dann sagt er halt, ja. Und dann hat unser Produktionsdesigner David Hackel gesagt, lass uns doch irgendwie sagen, dass das renoviert wird gerade, damit wir irgendwas Spannendes hier sehen können, außer nur Räume. Und dann haben sie halt ne, so ein renoviert, ein paar in der Renovierung sich befindliche Räume dahin gebaut. Und er hat dann gesagt, so, hier ist halt so viel Dialoge die ganze Zeit. Die ersten 10 Tage des Drehs haben wir nur Dialoge aufgenommen und ich wollte mich umbringen, weil es zu mir so, weil so langweilig war alles. Also habe ich halt ständig, während ich nach Hause gefahren bin, mir immer über coole Fallen überlegt, die wir da irgendwie einbauen können, damit das ein bisschen Gewalt und Blut halt hat. Und eine der Fallen, die ich mir dann ausgedacht habe, ist, wie jemand in einer Glasbox halt ist und da die bewegt wird und dann ist ein Schlüssel in der Glasbox und der wird aufgeschnitten und muss diesen Schlüssel holen. Und dann habe ich das vorgeschlagen, dann haben sie gesagt, jawohl, das machen wir und haben dann für sehr, sehr viel Geld diese Glasbox gebaut und diese Falle gebaut und die haben die wohl auch komplett gedreht und das gemacht alles, aber dann haben die keinen Weg gefunden, wie sie das vernünftig in den Film einbauen konnten und deswegen haben sie dann einfach diesen Teaser drin gelassen, damit sie dann sich später ausdenken können, was sie in einem späteren Saw-Film damit machen können.
Wow, oh
und das Gott. Ist halt ständig in diesem Film drin. Also du hast dann irgendwie eine andere Falle, wo er dann sagt so, ja, die Idee für diese Falle hatte David Hackel, unser Produktionsdesigner, komplett und hat gesagt, wollen wir das nicht mal machen? Habe ich gesagt, ja, klar, machen wir. Oder dann sagt er halt, ja, hier in dem ganzen ersten 20 Minuten, wo er halt dreht, wie er im Apartment unterwegs ist und mit seiner Ehefrau spricht und dann wird bei der Polizeistation eingeführt, was da ist und dann kommen die FBI-Agenten und es ist sehr viel Exposition und er sagt halt, ich hasse halt Exposition, also haben wir alle Dialoge komplett in die Tonne geworfen, die Autoren waren halt immer da am Set und wir haben dann mit denen einfach neue Dialoge uns ausgedacht, damit die dann das Gleiche sagen, aber ohne das ganze Gelaber. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, du hast zwar hier zwei Autoren, aber es ist sehr klar, wie dieser ganze Film während des Drehs nochmal neu geschrieben wurde und auch einfach, dann machen wir jetzt hier so eine Falle rein und überlegen uns, wie wir das einfügen können. Und das dann im Kontext davon, dass diese Filme halt im April beginnt die Produktion des Filmes, also die Pre-Production beginnt und im Oktober ist der Film im Kino.
Ja.
Das ist unfucking fassbar.
Also wirklich.
Das heißt halt, der hat halt wirklich 2,5 Wochen, wo er dann drehen muss. So, und er hat halt überhaupt gar keine Zeit, irgendwas zu machen. Und dann hat er noch die Idee, die ganze Zeit die wildesten Übergänge sich einzuüberlegen, die er mit irgendwelchen One-Shot-Sequenzen inszenieren muss. Wodurch er dann am Ende des Drehs teilweise wirklich 5 Minuten und eine einzige Möglichkeit hat, einzelne Shots, einzelne Einstellungen zu drehen. Sodass halt keiner irgendwie Bock hat und keiner hat irgendwie in irgendeiner Art und Weise Zeit, sich über irgendwas nachzudenken. Während dieser Behind-the-Scenes-Footage hast du immer einen der Produzenten, der mit verschränkten Armen und pisst direkt hinter Darren Bousman steht und ihm über die Schulter guckt und immer auf seine Uhr guckt. Das ist ultra, ultra faszinierend, da mal drauf zu blicken.
Oh, ich weiß nicht, ob faszinierend das richtige Wort ist. Das ist ja fast schon, also es ist eine krasse Produktionsumgebung, also das Endergebnis verwundert dann keinen mehr, dass sie es dann überhaupt geschafft haben, irgendwie, dass es überhaupt ein Film wurde, sagen wir es mal so, und nicht einfach direkt weggeschmissen wurde. Aber das Franchise war wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt eine zu große Gelddruckmaschine. Ja. Aber dann da trotzdem so mit der Stechuhr quasi da dabei zu bleiben. Es ist aber auch, also wir hatten ja schon gesagt, im dritten Teil ist eine sehr undankbare Aufgabe da überhaupt anzuknüpfen, dass wir quasi den Hauptantagonisten, der wird rausgenommen und jetzt musst du quasi dieses Fantasiekonstrukt da rumstricken. Und wie hat er sich dann nach seinem Tod das alles noch weiter ausgedacht? Das ist auch schon echt fies. Aber das merkt, also dieser Chaos-Faktor, das habt ihr ja auch schon mehrfach erwähnt. Ich weiß, ihr wollt euch unbedingt auslassen über die Kameraführung, deswegen, ich gebe euch da jetzt mal die Bühne, weil das ist ja etwas, was euch wirklich am Herzen lag und ich habe dann auch sehr drauf geachtet und muss sagen, das ist schon wild, was da teilweise abgeht.
Es hat, glaube ich, wirklich eine, und das hatten wir ja schon beim letzten Mal so angedeutet, aber es hat wirklich eine meiner absoluten Lieblings-Transitions in Filmen aller Zeiten, weil sie so bescheuert und so unnötig ist. Vor allem dass der Film versucht, du hast ja diese, ne, Robin, du hast ja schon gesagt, diese ganzen verschiedenen Erzählebenen und alle möglichen Charaktere, die gleichzeitig was machen. Und dann hast du diese erste Falle mit Rix in seinem Apartment, ne, wo eine Frau an so eine Konstruktion in einem Stuhl gefesselt ist und ihre Haare sind hinten eingeklemmt und werden dann langsam zurückgezogen. Also quasi, dass der Skalp von ihrem Schädel gezogen wird. Dann schaffen sie noch rechtzeitig, das Ding zu lösen. Stellt sich aber heraus, sie spielt auch noch das eigene Spiel und hat dann die Aufgabe bekommen, eigentlich Rix dann eben zu töten und greift ihn dann an.
Ergibt Sinn. Gibt absolut Sinn. Sie muss beweisen, dass sie leben will, indem sie hoffen muss, dass Rix sie befreit rechtzeitig und ihn dann umbringt. Dadurch beweist sie, dass sie leben will. Das passt total in das Mantra von Jigsaw.
Das ist ehrlich gesagt auch mehr die Logik, die in dem Videospiel benutzt wird, wo du halt so gegen 500 andere Leute irgendwie kämpfen musst, die auch ihr eigenes Spiel jeweils haben.
Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
Und während das Ganze passiert, musst du halt immer wieder dieses A-B-Plot-System aufbauen. Und das heißt, du hast dann einen Wechsel von diesen total hektischen Szenen von der Jigsaw-Falle zu dem Verhör und den ganzen Arbeiten eben von der Polizei. Und um das dann scheinbar ein bisschen interessanter, visuell geiler zu machen, gibt es eine Szene, wo dann diese Frau in einen Spiegel geschubst wird. Der Spiegel zerbricht und die Kamera fährt durch diesen Spiegel durch, damit du dann wieder in dem Polizeipräsidium bist. Ja, und das ist so, also das ist tonal so ein Whiplash. Aber dann auch noch einfach, und ne, wenn du das ja gerade so von der Produktion erzählt hast, ich kann mir einfach vorstellen, wie das dann, oh mein Gott, ich finde das so langweilig, diese ganze Scheiße zu drehen. Ich muss mir jetzt irgendwas Cooles ausdenken. Wie wäre es, wenn wir die Kamera durch den Spiegel schicken?
Und es ist absolut geil, wie auch, also wir sagen es die ganze Zeit, es ist in den ganzen Making-of-Footage exakt genauso. Die ganze Zeit reden sie über die Transitions, weil Darren und Bausman nicht aufhört, über die Transitions zu reden und alle anderen ultra genervt sind von den Transitions. Und in dem Audiokommentar erzählt er dann halt auch, wie er die letzten zwei Wochen, also der Regisseur Darren und Bausman, die letzten zwei Wochen des Editings nicht mehr begleiten konnte, weil er dann halt schon bei seinem Film, den er eigentlich machen wollte, war nämlich Repo, The Genetic Opera. Nur deswegen hat er diesen Film halt auch noch gemacht, weil er dadurch noch mehr Goodwill bekommen hat und so. Er wollte gar kein Saw 4 machen. Eigentlich sollte es David Huckel machen, der dann Saw 5 gemacht hat. Am Tag seines Angebots für Saw 4 wurde die Frau von David Huckel mit Krebs diagnostiziert. Das heißt, er hat das dann doch nicht machen können und dann wurde eilig Darren Bousman quasi eingeflogen, der in der Making-of-Footage am zweiten Tag des Drehs überhaupt erst den Vertrag unterschreibt, dass er der Regisseur ist für diesen Film, also wirklich absolut wild. Und er erzählt halt darüber, wie er dann weggehen musste für die letzten zwei Wochen und dann feststellen musste, als er den Film gesehen hat, dass die Hälfte seiner Transitions von den Produzenten rausgeschnitten wurden. Und jetzt halt in der Unrated-Fassung ein paar auch wieder mit drin sind, aber immer noch nicht alle. Also es gibt einige Stellen, wo er halt so sagt, so guck mal hier, weil er guckt das mit dem Hauptdarsteller von Rick und der Rick hat den Film noch gar kein einziges Mal gesehen und sagt auch ganz halt, dass er gewisse Sachen doof findet, was er fasziniert ist. Und er sagt dann manchmal so, guck mal, hier kommt jetzt noch eine Transition und dann kommt halt keine und er so, ah, das haben sie wieder rausgenommen. Das ist super, super lustig, weil in dieser Szene, die du beschrieben hast, Björn, gab es wohl keinen einzigen normalen Cut ursprünglich mal. Das heißt, in der ganzen Situation, in der die Frau einerseits die Falle hat mit Rick und auf der anderen Seite hast du die Polizeistation, das Verhör und sowas, wurde konstant immer nur in flüssigen Übergängen geschnitten und das haben sie dann auseinandergenommen.
Bousman-Cut.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, wo ist mein Bousman-Cut?
Das ist doch insane, weil Bousman sagt die ganze Zeit, ja hier, der Unrated Director's Cut, aber er weiß selbst nie, was für Cuts kommen. Er sagt ganz klar, das ist der Director's Cut und dann sagt er aber, ah, hier haben sie es wieder rausgenommen. So clean ist doch der Director's Cut.
Oh Gott.
Ja, also es gibt so eine Szene, wo sie aus der Falle nach vorne raus auf den Boden fällt, um sich dann das Messer zu holen. Und wie sie nach vorne fällt, das war dann ursprünglich mal, da fällt so ein flüssiger Übergang, wo die Kamera sich dann mitgeht und dann wieder in der Polizeistation ist und so. Also da gab es noch zwei, drei mehr Beispiele für. Ich glaube, mein Lieblingsding, was halt auch so bescheuert ist, ist, wie Jigsaw neben seiner gerade ihr Kind verlorene Ehefrau sitzt und ihr die Hand hält. Dann steht er auf, dreht sich um, guckt dann durch eine Scheibe und dann guckt er in den Verhörraum, in dem seine Ehefrau gerade verhört wird. Und das ist halt einfach goofy. Das ist halt so, als ob sein Geist aus dem Jenseits dann noch zuguckt. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Und dann gibt's auch noch das Wissen, das ich erhalten habe, dass halt die für $30,000 die Reflexion von Jigsaw von der Scheibe digital haben entfernen lassen, was der Regisseur super lustig findet, weil halt, er sagt, die haben die Transition nicht verstanden. Die haben gesagt, das ergibt keinen Sinn, dass der Geist von Jigsaw auch im Spiegel zu sehen ist, obwohl er ja gar nicht richtig da ist. Also es ist kompletter Nonsens alles. Nichts davon ergibt in irgendeiner Art Sinn. Und alle haben gegeneinander gearbeitet und das ist sehr, sehr schön.
Ich hoffe wirklich, dass jeder, der hier zuhört, auch diesen Film gesehen hat. Das ist ja eigentlich Grundvoraussetzung für so einen Podcast, möchte man meinen. Aber für all jene, die das vielleicht nicht getan haben und einfach nur unseren wilden Ausführungen lauschen, die Transitions sind nicht auf so einem Level wie jetzt zum Beispiel in Game of Thrones. Da gibt es diese eine legendäre, wo von dem einen Typen die Schuppen runtergeschnitten werden und dann gibt es diesen Cut zu dieser, keine Ahnung was das ist, Crème Brûlée, wo er oben so durchbricht mit dem Löffel. Ja. Was unfassbar on point war, genau. Das ist nicht so cool. Diese ganzen Transitions sind nicht so cool. Wenn ihr euch das so vorstellt, so sind die nicht. Die sind einfach zum großen Teil Quatsch. Aber ich verstehe sehr, dass ihr zwei da sehr viel Sehspaß rausziehen könnt.
Und bei dir ist es bei dir nicht so. Man muss doch. Also diese Filme sind so mies gedreht. Die sehen so scheiße aus. Das ist wirklich Color Correction, wo sie sagen, hier ist alles grün.
Ja,
hier
ist alles blau. Ja, das ist fucking Matrix-grün, Alter. Das habe ich mir auch gedacht. Aber die Filme waren halt
scheiße.
So.
Like, und deswegen nimmt man sich halt jeden Krümel von kreativem Outlet. Weil ganz ehrlich, diese Regisseure, die hier die Regie führen nach James Wan, sind halt nie in irgendeiner Art und Weise kreative Leute. Das gilt dann ja auch für später. Du hast dann David Heckel, der Produktion Designer war und dann hast du Kevin Kreutzert, der Editor war, die weiteren Filme drehen und keiner von denen hat in irgendeiner Art und Weise eine Leidenschaft fürs Regie führen, sondern die machen halt ihre Auftragsarbeit fertig, so wie sie es machen sollen in kurzer Zeit und dann ist gut und deswegen mag ich das so sehr, weil das ist meiner Erinnerung nach auch so das letzte kreative Korn, das man so als Seehuhn aufpicken darf.
In diesem ganzen Franchise, meinst du?
Also auf der Regieebene schon. Vielleicht, ich kann gut sein, dass ich mich irre und dann überrascht feststelle, nee, da kommen noch coole Sachen. Allein auf kreativen Regie- und Editing-Ebene, aber ich glaube es nicht. Also die Filme werden auch wieder besser auf jeden Fall als auf 4, aber nicht auf einer Regieebene. Obwohl, besser ist jetzt wieder das falsche Wort. Unterhaltsamer ist vielleicht das bessere
das
Wort.
Ist, dass sie teilweise A, bessere Set-Designer haben oder eben mehr Produktionsbudget auch später bekommen, eine deutlich bessere Cinematografie und eben auch nicht dieses grausige Color Correction. Also weil das lässt es halt wirklich wirken wie so eine billige Made-for-TV-Produktion in solchen Momenten. Mhm. Also jedes Mal, wenn du in diesem Polizeipräsidium bist, das könnte auch eine schlechte Folge von irgendeiner Law and Order-Kopie oder so sein.
Ja, definitiv.
Das ist dann nur in so ein paar der, jawohl, was sieht in dem vielleicht die Eisblock-Falle oder so. Weil auch
was
wenn du,
sieht in dem Film gut aus, hast du gerade gedacht, oder?
Zum Beispiel die Schule, in der sie sind, die auch dann komplett verlassen ist natürlich.
Ja klar, weil, die gleiche wie in Saw 3 übrigens.
Wenn der Rektor was Böses macht, dann wird natürlich komplett die ganze Schule plattgelegt. Da wird nicht einfach nur das Personal ausgetauscht, da wird dann einfach die komplette Schule plattgelegt. Und dann diese Falle, wo die, ich weiß auch, das ist auch so eine absurde Falle, wo dann die beiden, so Mann und Frau, mit Rücken an Rücken zusammenstehen und dann sind da verschiedene Metallstäbe durch die Körper geschoben worden an verschiedenen Öffnungen, quasi so, dass ja, wir haben dir jetzt krasse Wunden zugefügt, aber wenn du das rausziehst, dann kannst du es noch irgendwie überleben und dann muss sie die ganzen Stäbe rausziehen und ich weiß immer noch nicht, was dann die Aufgabe von dem Typen gewesen ist, außer zu verrecken, aber...
Seine Aufgabe war sterben und ihre Aufgabe war zu gucken, ob sie es wirklich macht.
Weil das muss man dazu sagen, nur bei ihr waren die Stäbe so, dass quasi sie nicht sterben würde, wenn man es rauszieht. Und beim Mann war es so, dass er sterben würde, wenn man es rauszieht.
Generell, können wir mal kurz, das ist ja auch ein sehr großer Aspekt dieser Serie, können wir mal kurz über die Fallen reden und wie unspektakulär die alle sind oder einfach schlichtweg dämlich, außer die finale Falle mit dem Eisblock und dem quasi Stromstuhl.
Ja. der Strom, also die lustige Domino-Day-Falle. Es gibt noch eine bessere Domino-Day-Falle später, aber die ist schon sehr, sehr gut. Vor allen Dingen halt, dass er da so viel Aufwand reingesteckt hat, obwohl er schon wusste, er muss ja nicht unter Strom gesetzt werden. Er selbst ist ja Jigsaw.
Ja, trotzdem,
aber er hat trotzdem gebaut, dass das so aussieht, dass es passiert.
Ja, hat er sehr gut gemacht.
Ja, also das ist das finde ich auch großartig. Ich mag ehrlich gesagt auch die erste sehr mit dem Haare ziehen, weil das so eine simple, nachvollziehbare Sache ist.
Also
ist
relatable, meinst du?
Ja, ist irgendwie relatable halt, weil das ist jetzt ja nicht irgendwie, ich schneide mir den Arm ab, so, das ist, kann ich jetzt schwer nachempfinden, wie sich das wohl anfühlt, aber jeder wurde mal in den Haaren gezogen und einfach dieses Visual von, es wird so an den Haaren gerissen, dass der Skalp sich ablöst.
Habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob das wirklich so gehen würde, ob das wirklich so passieren würde.
Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Aber ansonsten ist es halt, glaube ich, das größte Problem, dass es halt nach Saw 3 kommt. Saw 3 war sehr kreativ mit den Fallen. Ja. Das haben wir ja schon da erzählt. Da geht es halt oftmals gar nicht um die direkte Gewalteinwirkung, sondern eher, ne, der hier ertrinkt in Schweineleichen und die hier erfriert. Und wenn es direkte Gewalteinwirkung ist, ist es der krasseste Scheiße, den du je gesehen hast, wie mit dem Typen, dem die Gliedmaßen halt umgedreht werden. Und hier ist es dann oftmals so ein bisschen zwischen den Stühlen, dass mit der Typ, der Vergewaltiger, das ist, finde ich, ja, das ist ziemlich lame, weil es halt so konstruiert ist, wie ich finde. Ich finde, das mit den Stäben rausziehen ist wieder eine ganz nette Idee, aber dann nicht so spannend zum Zugucken, weil sie zieht sich halt die Stäbe raus, ist dann sehr ähnlich zu der Schulfalle in 3, aber da war es ein bisschen cooler, wie er sich die Ringe rausziehen musste. Da bin ich bei dir. Wie siehst du das denn, Björn?
Ja, also die sind... Also eigentlich stimme ich allem zu, was ihr bei den Fallen gesagt habt. Ich mag eben bei dem Eisblock, dass es so am Ende noch diesen kleinen Twist gibt, weil er steht ja die ganze Zeit auf einem, mit nackten Füßen auf einem Eisblock und muss sich da irgendwie halten. Und dann hast du extra noch einen anderen Typen, der genau wie im ersten Teil, wo du denkst, oh, ist das der Böse dieses Mal, der die Strippen zieht? So, nein, das ist einfach nur wieder ein anderer Typ, der gerade sein Spiel spielt und darauf aufpassen muss, dass er sich nicht umbringt. Und dann erst ganz zum Schluss siehst du, oh, da ist ja noch oben links und oben rechts sind ja auch noch Eisblöcke. Ja, oh, ja. Was passiert wohl, wenn der Polizist durch die Tür durchkommt? Die eine Sache, bei der ich mich halt immer nur frage, Hoffman ist ja in diesem Stuhl drin eigentlich nur für uns.
Zum Chillen.
Das ist ja eigentlich nur für die also für die Audience, damit wir denken, er wäre jetzt nicht da drin involviert, sondern er wäre jetzt eben auch gefangen. Weil für wen muss er das denn in der Handlung machen? Also für wen muss er denn in die Falle involviert sein?
Das ist der einzige Punkt, wo er quasi die Kontrolle noch mithält. Und das ist ja das, was ich dem Film quasi in Gänze ankreide, ist dieses, hier müssen so viele Puzzlestücke, die eigentlich nicht in einem kontrollierten Rahmen stattfinden, ineinander greifen, damit das alles funktioniert. Und das ist aber der eine Punkt, wo er ja wirklich aktiv Einfluss nehmen kann, in Anführungszeichen, oder zumindest überwacht.
Aber an sich, er kann ja keinen Einfluss nehmen, weil er ist ja gefesselt und geknebelt. Also den Einfluss ist ja extra der andere Typ aus der Intro-Sequenz, der dafür da ist, um aufzupassen, dass hier Matthews nicht von dem Eisblock runterspringt.
Ja, ja.
Hoffman ist ja eigentlich, der ist ja komplett egal. Der ist ja nur für uns da, damit wir auf eine falsche Fährte gelockt werden. Aber für ihn ergibt das eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, warum er in diese Falle involviert ist.
Abseits von Alibi schaffen? Nee, eigentlich nicht, ne?
Ja, du, weil der hätte ja auch am Ende Hoffmann einfach, ist ja niemand, das ist ja von seinem Plan, ist es ja, dass niemand überlebt von dem ganzen Ding. Also das heißt, er kann auch einfach sagen, oh, ich war in die Falle involviert. Das ist ja nicht so, als ob da irgendwie Kameras aufgebaut sind.
Das ist ja wieder das Nächste.
Oder irgendjemand vorbeikommt.
Was wäre denn passiert, wenn der andere nicht durch die Tür gegangen wäre?
Ja, nee, da hat ja Jigsaw Psychologie.
Da kann ich was zu sagen.
Hat ja Psychologie durchgespielt, deswegen weiß er ja. Da kann ich aber
wieder einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben, weil das verstehe ich. Da bin ich nämlich auch raus, weil das ergibt keinen Sinn. Die haben ein anderes Ende gedreht noch. Und zwar erneut, weil halt Regisseur und Hauptdarsteller die Story scheiße fanden. Dort geschrieben haben und die Produzenten. Und die gerade Rick, also der Schauspieler von Rick, verbringt die gesamten letzten 10, 15 Minuten des Films nur zu sagen, dass er das scheiße findet, dass das Ende hier gemacht wurde so und dass sie das andere Ende, dass das viel besser war. Weil sie tatsächlich das Ende gedreht haben und auch besser fanden, dass er tatsächlich seine Lektion lernt und die Tür halt nicht aufmacht. Sie fanden, das wäre mal ein Twist gewesen.
Ja.
Und dass er dann von draußen zusehen muss, wie Eric Matthews innen drin der Kopf zermatscht wird mit den Eisblöcken. Und dann sage ich halt, Moment, dem wird doch, werden doch, der, ich verstehe das so, dass dem nur der Kopf zermatscht wird mit den Eisblöcken, weil die Tür aufgemacht wird.
Ja, da ist ja extra so eine Schnur dran.
Also, wenn er die Tür nicht aufmacht, wieso muss er dann zusehen, wie Eric Matthews der Kopf zermatscht wird? Hat der Regisseur das nicht verstanden?
Oder seine eigene Falle?
Bin ich dumm? Das erklären sie at length immer wieder, dass, wie toll das wäre. Und da in ihrer Geschichte wäre das dann gewesen, dass halt dann der Strahm nicht den Jeff erschossen hätte am Ende, sondern dass dann Strahm den Rick erschossen hätte. Der das alles bestanden hätte, aber dann wäre Rick mit der Pistole halt da durchgelaufen, hätte Strahm ihn erschossen und dann wäre es halt wieder ein Fuck-You-Ending für
Saw. Es ist ja eigentlich
gewesen.
Auch eher das, worauf der Film drauf hinarbeitet.
So ein bisschen.
Weil ja dadurch, dass ihr Rick so überall diese Nachrichten bekommt, oh, fühle, was ich fühle, sehe, was ich sehe, und die Polizei in ihrer in der Arbeit dann eben die ganze Zeit denkt, oh, Rick wird jetzt hier gerade auf die Seite von Jigsaw geführt.
Genau, er wird ausgebildet zum neuen.
Genau, der wird hier gerade rekrutiert. Und aus der Perspektive ergibt das Ende dann, also zumindest der Teil, dass er dann erschossen wird, ergibt dann Sinn. Was dann mit Matthews, dem dritten Typen und Hoffman irgendwie passiert wäre, das...
Da, das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil das ist ja, du hast dich mit Cricket aus Always Sunny verglichen und das ist ein guter Vergleich, weil der wird ja wirklich, der war im Grunde schon tot und die haben auch seinen Tod in Saw 3 gedreht, aber dann hat rausgeschnitten, weil sie dachten, vielleicht machen wir ja nochmal was mit dem. da haben sie ihre Lektion mit Tobin Bell halt gelernt. Und der Plan, das Skript von Saw 4 war tatsächlich, dass Donnie Wahlberg, Eric Matthews, die Rolle von Rick innehat. Er war eigentlich der Protagonist dieses Filmes. Okay. Und dann hat halt Donnie Wahlberg gesagt, nee, habe ich gar keinen Bock drauf und hat den halt einfach abgesagt. Dann hat er gesagt, ich will ihn nicht. Und dann, 2 Tage vor Beginn des Drehs, haben die halt den doch überzeugt, dass er doch mitmacht, in einer kleineren Rolle. Und dann mussten die halt 2 Tage vor Beginn des Drehs einen Weg finden, den in die Story mit reinzunehmen. Also haben sie dann Eric Matthews zur primären Motivation gemacht für Rick, weil eigentlich hatten die gedacht, das könnte die Ehefrau sein, die dann in der Falle da steht und ihn dann motiviert.
Die ist ja auch komplett raus. Die wird am Anfang etabliert und ist einfach weg.
Jetzt in diesem Film. Und dann wurde der halt 2 Tage vor dem Drehanfang da reingeschrieben, dass er dann in dieser Falle steht und mit einer Ratte spricht in der Zelle für ein paar Tage.
Oh, dieser Supercut. Das ist genau das. Donnie Wahlberg hat einen Supercut bekommen und wurde in den Film reingebastelt. Literally.
Ist es nicht unglaublich, wie dieser Film gedreht wurde und geschrieben wurde und dass da irgendwas bei rauskommt, was auch nur ansatzweise anguckbar ist?
Dass das überhaupt ein Film geworden ist.
So kannst du keine Filme drehen.
Nee, alles spricht dagegen. Das ist ja wie, als würdest du einen Film drehen mitten in einem Sturm, im Auge des Sturms. Das ist ja unfassbar. Die fliegt alles um die Ohren. Nichts macht Sinn. Deswegen, die Analogie, die ich ganz am Anfang gestrichen habe, mit den Fäden, die durch die Luft fliegen, ist genau das. Das ist genau das.
Ja, es ist ja eigentlich noch relativ beeindruckend, dass sie dann überhaupt sowas rausbekommen haben am Ende.
In Anführungszeichen, ja. Sie haben wirklich aus der größtmöglichen Scheiße noch irgendwie was rausgekriegt. Das muss man ihnen wirklich zugute halten, ja.
Ja, ich mag das auch sehr, weil es halt auch für... Also, Saw 4 pflanzt halt in vielerlei Hinsicht... Also, Saw 4 ist halt der Weg, den der Rest der Reihe gehen wird. Nämlich, wir... legen in jedem unserer Filme irgendwie, pflanzen wir 3, 4 Samen für Dinge, die wir dann in den nächsten Filmen aufnehmen können, aber wir haben noch gar keine Ahnung,
wie wir es auflösen,
was das sein wird, sondern wir machen einfach erstmal, weil wir haben gar keine Zeit, oh Gott, wir sind schon am 3. Drehtag. Also wir müssen in irgendeiner Art und Weise garantieren, dass wir weitere Plotpunkte weiter erzählen können, aber wir haben noch gar keine Ahnung, wie. Und damit beginnt es halt Saw 4 und die ganze restliche Reihe ist das abgehetzte und verzweifelte Aufnehmen von früheren Plotpoints und Einführen neuer Plotpoints für den nächsten Film, sodass halt... diese Kontinuität, die aber nie gebrochen wird, die immer beibehalten wird, immer gigantischer und verwirrender wird, weil sie ja auch immer weitere Zeitstränge aufmachen müssen, weil Tobin Bell ja Teil dieses Films bleiben muss. Das heißt, du musst immer neue Flashbacks finden. Du musst immer neue Twists in der Vergangenheit finden. Und das ist das, was ich an diesem Film so liebe. Saw 4 macht halt endgültig den Sprung von, wie ich finde, einer tatsächlich anguckbaren Filmtrilogie, wo man argumentieren kann, wieso das eine spaßige, auch im Kern gute und spannende Thriller-Horror-Reihe sein kann. Ja. Und geht halt komplett in den, hier ist es komplettes Guilty-Pleasure-Trash, was machen sie als nächstes? Aber ich finde, es ist sehr unterhaltsam auf dieser Ebene.
Vor allem, das ist halt alles nur entstanden, weil am Ende von dem Film einfach ein Typ aufgestanden ist und das ganze Kino in Atem angehalten hat. Das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen. Glaubt ihr, dass die Leute dann auch damals wirklich dieses, also dass es wirklich Leute gab, die da so richtig in diesem Saw-Lore drin waren, das dann auch alles so durchdiskutiert haben und wie krass es wieder war.
Du warst Leute. Ich bin Kingdom Hearts-Fan, natürlich.
Oh mein Gott.
Absolut. Also in den Credits werden als in der Special Thanks-Sektion das Saw-Fan-Forum benannt. Weil das von da an schon ein riesiger Teil davon war. Und auch in den Audiokommentaren spricht ihr das immer mal wieder an und sagt halt, ja, das wurde für die Hardcore-Fans und die fragen mich das dann und hier beantworte ich es jetzt. Und das habe ich gemacht, das wird nie eine Antwort haben. Das habe ich nur gemacht, weil es so spaßig ist zu fragen. Literally im nächsten Film wird es geantwortet, weil er nicht mehr dabei ist. Also das ist absolut ein zentraler Faktor dabei. Und ich glaube auch ein großer Teil, Grund, warum das halt so spaßig ist, dass sie da immer sie wollten immer verrückter und größer werden, um diese Leute zu unterhalten.
Um die zu bedienen, das ist ja genau, das ist ja das, wenn du so ein Fandom hast, was halt so leidenschaftlich Quatsch konsumiert und das dann aber auch so liebt, ne, dann musst du da einfach reinbuddern und du hast ja keine Wahl. Wie mit allem musst du ja immer größer werden, noch irrere Twists und noch mehr Kai aus der Kiste in dem Fall.
Ja.
Ich verstehe jetzt deine Faszination, Robin, dafür.
Ja, Saw 4 ist immer da, wo es sich entscheidet. Saw 4 entscheidet, ob du halt Mittelfinger rausstreckend aus dem Raum gehst, ob du sagst, so erneut wie Always Sunny, wie Danny DeVito in der 11. Staffel von, glaube ich, war es Always Sunny, sagt, oh, I get it, I finally get it, mit Tränen in den Augen.
Ja, genau, so ein bisschen geht's mir tatsächlich gerade, dass ich jetzt verstehen kann, warum du dieses Rabbit Hole dich da so drin suhlst in dieser Gedärmesuppe.
Es ist ja auch, finde ich, tausendmal besser als dann irgend so ein Mumpitz wie bei Spiral. Wo jetzt nichts mehr davon drin ist und dann guckst du einfach nur noch einen schlechten Film. Und hier hast du immer noch diesen dämlichen Spaß. Und ich meine, es ist ja nicht nur Kingdom Hearts, es ist ja auch, ich bin ja auch Resident Evil Fan.
Das wollte ich gerade sagen, es ist so ein bisschen wie die Resident Evil Spin-Off-Spiele ernst
nehmen. Und auch da ist es ja so, dass du hast dann mal vom zweiten bis zumindest in der ursprünglichen Produktion vom vierten Teil noch eine Person gehabt, die so übergreifend die ganzen Szenarien zumindest geschrieben hat. Und ne, es gab so eine Verfolgung von einer gewissen Lore. Und dann wurde wieder alles über den Haufen geworfen, dann mit dem Fünfer wieder alles auch mal neu gedreht, der Sechser und dann Siebener versucht, wir wollen uns jetzt da komplett von trennen, aber wollen dann Sachen noch hinzufügen. Und dann gibst du auf einmal an eine komplett andere Firma dein Chris Redfield DLC ab, die deswegen den Charakter so scheiße aussehen lassen, was das dann sofort wieder im nächsten Teil bei Village geretconnt wird, dass er wieder halbwegs normal aussieht wie früher und jetzt wahrscheinlich der Neuner wieder mit den Legacy-Charakteren weitergeht. Währenddessen hast du die Remake-Seite, die auch nochmal aufeinander aufbaut, andere Sachen mit reinbezieht, ne, und dann ein bisschen mehr Fanservice da dran bietet. Und natürlich, da weißt du auch im Hintergrund, du kannst den Quatsch nicht richtig ernst nehmen, weil nicht eine Person, das ist jetzt nicht wie irgendwie ein Oda, der One Piece schreibt und dann, da könnte er das vielleicht andeuten, weil wir das auch in der Vergangenheit schon mal gesehen haben, sondern das wechselt einfach dann von Gruppierung zu Gruppierung, hier sind mal die Autoren, hier sind mal die Leute dran, hier mal die, bla bla bla, da fehlen dann teilweise Personen, die wirklich so eine Lore-Bibel führen, um darauf zu achten, und dann ist es einfach Quatsch zwischendurch. Dann hast du vielleicht mal zwei, drei Teile, die aufeinander aufbauen und dann kommt wieder was Neues hinzu oder halt, ne, wie Benny, wie du vorhin meintest, dann kommt ein Spin-Off. Ich spiele gerade Operation Raccoon City.
Ist geil,
und
ist mega
das
geil.
Macht so einen, das ist auch spaßig. Es ist spaßiger Mumpitz, du weißt, nichts davon kann Kanon sein und am Ende von dem Spiel triffst du auf Leon und Claire und Sherry, wie sie an der Bahnstation sind und dann musst du dich entscheiden, ob du mit den beiden oder gegen sie kämpfen möchtest.
Ich weiß.
Und das ist Schwachsinn, aber es ist halt spaßiger Schwachsinn. Ich habe sowas tausendmal lieber als dann irgendeinen hier Umbrella Core Multiplayer Spin-off, was vollkommen befreit ist von jeglicher Persönlichkeit. Und bei Saw ist das für mich genauso. Ich habe dann, ich finde dann viele Sachen am Film und der Handlung halt langweilig und kacke, aber es ist immer noch unterhaltsam durch diese verschiedenen Elemente und ich kann mich dann auch an so einem Bullshit wie am Ende erfreuen oder halt an so einer Transition. Das ist dann wie The Room gucken und dann kommt, oh, jetzt kommt die Szene, wo er Oh Hi Mark gesagt hat.
Ja, ja.
Und das ist dann genau so, oh, hier kam wieder die Transition. Ja, Baby, Jigsaw, guck in die Zweihörzimmer rein. Let's go.
Das ist richtig. Also, um auch da vielleicht noch die Analogien rauszuziehen in dem Sinne, es ist so wirklich so ein bisschen wie die Resident Evil Filme gucken. Die sind auch ab einem gewissen Punkt irgendwann einfach nur noch trashig. Man lässt das dann so über sich ergehen und das spült so über einen hinweg. Und da kann man auch so einen gewissen Spaß für sich rausziehen, wenn man es auch nicht zu ernst nimmt oder zu ernst konsumiert. Es ist schon, ja, es ist,
würde
ist es gut.
Ich würde halt bei Sword noch die Besonderheit herausstellen, dass sie halt nicht das machen, was halt, also weil ich, genau dafür liebe ich ja diese Resident Evil Filme auch, die sind noch, ich finde Resident Evil Filme sind nochmal qualitativ schlechtere Filme als die Saw Filme.
Definitiv.
Aber was ich halt trotzdem mag, ist halt immer zu sehen, wie die jetzt verbunden sind und vor allem, wie sie nicht verbunden sind. Und das finde ich halt an Saw so geil, dass sie nie das machen in der Form, was Resident Evil macht, nämlich dass einfach die einfach vergessen, was vorher passiert ist und jetzt behaupten wir das Gegenteil und sprechen das auch nie an, sondern alles ist immer, haha, we got you, das ist vorher passiert, jetzt passiert das und das ergibt doch alles Sinn, zwinker, zwinker, und ergibt alles keinen Sinn, aber sie brechen niemals diese fucking Lore. Sie versuchen immer darauf aufzubauen und das klappt natürlich nicht immer, aber das, ich weiß nicht, ob es das gibt irgendwo, eine Filmreihe mit 10 Teilen und wir können da gerne mal Spiral ausklammern, dann haben wir immer noch 9 Teile, die eine kontinuierliche Geschichte erzählt, die in der Hauptcharakter im zweiten Teil eigentlich schon tödlich krank war und dann im dritten Teil gestorben ist. Das gibt's echt nicht häufig. Und was für absolut absurde Früchte das noch trägt, vor allen Dingen dann im Finale, das geht auf keine Kuhhaut und das liebe ich absolut. Und da bin ich übrigens extrem excited, denn die beiden Autoren von Saw 4 bis Saw 7, die kehren zurück für Saw 11. Saw 11 ist ja ein Film. Saw 11 trägt bisher all die Marker von Saw 4.
Oje.
Denn du hast halt einen Film, der quasi jetzt wieder panisch hinterhergeschoben wurde. Oh mein Gott, Saw 10 war erfolgreich und alle lieben es. What the fuck? Und dann wurde schnell Saw 11 jetzt noch angekündigt, obwohl Kevin Greutert auch schon als Regisseur gesagt hat, ja, das habe ich schon als letzten Teil jetzt so gemacht und I'm fine. Ich glaube nicht, dass ich zurückkehre 3 Wochen später. Ich mach Saw 11. Und die beiden Autoren von Saw 10, die auch vorher Jigsaw geschrieben haben und ich glaube tatsächlich auch Spiral, da bin ich mir gerade nicht so sicher, die hatten keine Zeit, das heißt, jetzt wurde wieder einfach zu den anderen Leuten gegangen, die halt sich etabliert schon haben, nämlich die von Saw 4 bis Saw 7, und es gibt so ein paar Stimmen aus der Produktion, wo gesagt wird, die Producer sind wieder völlig am Austicken und wir haben keine Zeit und keiner ist glücklich und oh Gott, und ich sitze so daneben wie so ein, also ne, dieser Perverse am Fenster.
Du bist die Spiegelung.
Yes. Genau.
Am Set.
Und da freue ich mich. Ich glaube halt, Saw 10 war so war noch ein guter Saw-Film und Saw 11 ist wieder richtige Scheiße, hoffe ich.
Ich sehe dich schon ins Kino rennen und wirklich dry-humpen vor lauter Vorfreude in deinem Sitz versinken. Holy fuck, ey. Oh,
ja, Freunde.
Das ist schön, wenn man sich auf Müll so sehr freuen kann, so ungeniert auch.
Ich finde auch, absolut.
Ich finde auch bei Saw, das tut auch niemandem weh. Sowas wie Resident Evil, also ich meine, das hat beim ersten Mal sichten, hat mir das schon wehgetan in meinem Fernherz, weil hier irgendwas scheinbar durch den Kakao gezogen wurde, was mir sehr wichtig war. Aber bei Saw kann doch ernsthaft niemand böse sein.
Also nur Idioten und Perverse mögen Saw so sehr, wie ich das tue. Und du magst es ja für den Blödsinn, den es dir präsentiert.
Das ist auch eine große Schnittmenge auch.
Ja, ich glaube auch. Ich möchte noch ein, zwei lustige Fun Facts nennen. Einfach, ich habe jetzt keinen Weg gefunden, sie dynamisch in den Podcast zu packen, aber ich finde das zu erwähnenswert. Nämlich, dass zunächst einmal der Schauspieler von Art, das ist der Anwalt, der Geschäftspartner, der am Anfang auch in der Falle ist, dem wurden der Mund zugenäht. Den habe ich gerade erst gesehen, weil der spielt eine relativ große Rolle in Shogun, der Serie.
Aus dem wurde also noch mal
feierten.
Was.
Ja, und das passiert sehr selten. Also du hast sehr wenige Saw-Darsteller, die du dann mal in großen, erfolgreichen, qualitativ hochwertigen Produktionen in der Form siehst, sondern die sind sehr in diesem grimy Direct-to-DVD-Feld irgendwie verhaftet. Oder dann irgendwelche Serien, in der sie noch vorkommen. Und das ist eine der wenigen Personen, die ich da noch gesehen habe. Und ich möchte noch einen ganz doppelt und dreifach und siebenfach unterstreichen, dass der deutsche Untertitel für Saw 4 Sterben war gestern lautet. Der Film heißt offiziell Saw 4 Sterben war gestern.
Stark. Danke, danke für diese Stilblüte, deutsche Übersetzung.
Das mag ich sehr, sehr gerne. Auch hier noch ein Fokus, noch eine kleine Erwähnung der hervorragenden deutschen Bonusmaterialien, denn ich habe hier zwar leider keine Premieren-Footage sehen können, aber...
Ich wollte gerade sagen, welches Cringe-Fest gibt es diesmal?
Es befindet sich einfach ein Kurzfilm namens Kings auf der Blu-ray. Die ist einfach da, einfach Kings, der Kurzfilm. Und du bist so, hä, was ist das? Und das ist einfach ein deutscher Kurzfilm über Kleinkriminelle in Berlin.
What?
Der hat nichts mit irgendwas zu tun. aber dann hast du einfach den deutschen, die Bruder, was geht, der Koks-Deal muss gut funktionieren. Ja, okay. Und das ist wohl auch ein hochqualitativer Kurzfilm, der geht so 20 Minuten und der ist gar nicht so unbeliebt. Aber der wurde einfach aus irgendeinem Deal von Lionsgate oder Kinowelt, der deutsche Verleih, auf diese Platte gepresst und das finde ich wieder hervorragend.
Wahnsinn.
Ja, Kings, K-I-N-G-Z von Benny Dietz, falls ihr da mal reingucken wollt. So Leute, habt ihr noch irgendwas zu Sophia zu sagen?
Nein, ich muss gerade nach dem Kurzfilm gucken, ich kann gerade nicht, ich bin mental überlastet. Björn, bitte. Björn?
Ein absurder Film, der mir dennoch sehr viel Freude bereitet hat. Also die Sache ist, ich denke immer drüber nach jetzt und dann fallen mir sofort die ganzen Sachen ein, die ich mag. Und dann muss ich drüber nachdenken, war der wirklich gut? Und dann so, nein, dann kommt die ganze langweilige Scheiße mit Riggs dazu. Aber ich so als einen Supercut, den würde ich nehmen. Release the Bowsman Cut. Ich will die ganzen Transitions sehen.
Es gibt tatsächlich, wo du Supercut sagst, in verschiedenen Formen Saw-Fan-Edits, die quasi auch das mal chronologisch versuchen darzustellen. Also es gibt einen offiziellen Chronological-Fan-Edit von Saw.
Oh mein Gott.
Wo auch unter anderem das Color-Grading halt versucht wurde zu fixen.
Was willst du denn da fixen? Es ist perfekt.
Ja, ja, genau. Deswegen habe ich auch gerade so, also ich habe für mich Anführungszeichen da dran gesetzt. Und das ist halt auch so, dass sie einfach gesagt haben, das Bild ist jetzt nicht mehr komplett grün, sondern realistisch. Und ich denke mal, you don't get it. Du bist kein richtiger Fan. Wenn ich hier irgendwas erkennen kann und es nicht aussieht, als ob es gerade wirklich mit einem grünen Marker übermalt wurde, dann ist es nicht das
dann
richtige
Song. Dann ist es nicht so. Ja. Ganz kurz. Du hast gerade so einen Brainwarm jetzt gerade gesetzt bei mir, Robin. Ja. Dieser Kurzfilm, Kings. Der ist ja mit Olli Bagno. Ja. Und Olli Bagno hat auch einen Song, der genauso heißt.
Oh, Bela B. spielt da auch mit. Also ja, auf der Disc von Saw 4 seht ihr Olli Bagno und Bela B.
Nur noch krank.
Ist großartig.
Wow.
Okay, Freunde. Dann nochmal die Frage an euch. Ich habe bei mir schon das in. Also ich frage euch, und wenn ihr sagt, ich brauche kurz 2 Minuten drüber nachzudenken, dann fang ich an. Wie rankst du diesen Film? Björn, frag dich einfach mal zuerst, im Vergleich zu den anderen Filmen.
Oh, also ich würde halt weiterhin, was hatte ich beim letzten Mal, hatte ich ja, was hatte ich, 1, 3, 2,
ich glaube, du hattest 1, ich glaube, bei dir war es vielleicht 1, 2, 3, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, dann wird es so sein, wie du sagst.
Ich meine, es wäre 1, 3, also zumindest gerade würde ich dann denken, 1, 3, 2, und dann würde ich den Vierer hinten dranhängen, also 1, 3, 2, 4.
Was sagst du, Benny?
Oh mein Gott, ich gucke gerade den Kurzfilm Kings auf YouTube. den würde ich, glaube ich, direkt auf die 1 stellen.
Die Hyperfixation sofort zugeschlagen.
Ja, sorry, den gibt's auf YouTube. Also, wenn ihr den sucht, den findet ihr. Also, ich packe Kings auf die 1. Nee, also es ist ja ganz klar. Natürlich steht der Dritte jetzt bei mir über dem Vierten. Also es ist bei mir wenig Ranking und Logik vonnöten. Aber mir fehlen halt auch noch ein paar Filme. Aber ich glaube, das würde sich auch nicht ändern, dass der Vierte natürlich irgendwo gerade aktuell ganz unten rangiert. Aber er ist trotzdem, also auf der Absurd- und Quatsch-Skala ist er ganz oben aktuell. Weil die anderen sind halt dann doch, ich sag mal, deutlich ernstzunehmender in ihrer Inszenierung. Und der Vierte, er ist einfach Quatsch. Aber wir haben jetzt auch eine Stunde lang ausgeweizt, dass Quatsch geil sein kann. Oder ich schließe mich dir mal an.
Schön. Ich bin tatsächlich so, ich würde ihn tatsächlich vor die 2 bei mir noch schätzen. Also bei mir ist es dann 1, 3, 4, 2. Und zwar aus diesem Grund, weil 2 ist der besser gemachte, geschriebene Film. Aber 2 nimmt sich auch sehr ernst. Und du hast diese ernsten, philosophischen Diskussionen zwischen Eric Matthews und Jigsaw. Und das hat auch, also ich finde halt 2 ist der... der schlechteste, aber immer noch gute dieser drei ernstzunehmenden Filme. Der vierte ist aber so fucking absurd und bescheuert und unterhaltsam dadurch, ja, dass der dann wieder in der Unterhaltungsgrad vor einen guten, ernsten, aber nicht ganz so tollen, ernsten Film wie den zweiten Teil gepackt wird. Deswegen ist es bei mir tatsächlich gerade die 1, 3, 4, 2. Wir können ja sagen, dass wir diese Rankings so ein bisschen mal beibehalten, wenn ihr den nächsten seht. Oder mal die Frage, Benni, guckst du den nächsten auch noch mit? Oder hast du, also es klang jetzt so, als ob der Brainworm sich auch in dich reingebuddelt hat.
Das Problem ist, jetzt komme ich auch nicht mehr raus. Ne? Jetzt ist ja so, dieses Saat der Interesse ist jetzt gesetzt. Also den letzten habe ich jetzt noch ironisch geguckt, so nach dem Motto, ich gucke jetzt noch den vierten Saw-Film für euch. Ich mache das für euch, ich steige von meinem hohen Ross herunter. Und jetzt hänge ich drin in diesem Machwerk des Wahnsinns, dieses Spinnennetz, was du ja auch hauptsächlich geschaffen hast, Robin, das ist widerlich, aber wahrscheinlich komme ich wieder, ja, wenn es Termin nicht passt.
Du hast es schon mal gesagt, aber ich muss dich nochmal fragen, hattest du den fünften und die anderen auch alle gesehen oder welche hast du jetzt gesehen?
Ja, den fünften habe ich definitiv gesehen, aber auch wieder sehr viel vergessen. Wie gesagt, die Glassargnummer, die habe ich noch im Kopf als ganz einprägsame Szene und danach bin ich, glaube ich, wirklich an einem Punkt, wo ich auch wieder sagen kann, die habe ich, glaube ich, alle nie gesehen. Also da wäre sehr viel Neues für mich dann auch, auf das ich mich natürlich sehr freue.
Ja.
Wahrscheinlich sollte ich mich nicht freuen, oder? Aber
da hast du noch, also naja, du hast 5 Saw-Filme, die du da gucken kannst.
Geil!
Robin, und der geil. 6., der ins Kino kommt Ende des Jahres. Also ich würde sagen, da müssen wir uns irgendwo in der Mitte von Deutschland treffen.
Ja.
Und dann gucken wir den schönen, oder ich komme zu euch nach Düsseldorf, gucken wir im IMAX, da läuft das bestimmt. Klassischer IMAX-Film, Saw 11.
Da muss Benni trotzdem dann herfahren, hat er auch mal eine Ausrede.
Ich
wollte gerade
sagen, aber ja, ich sipp mich dann rüber, ist kein Problem.
Ja, sonst treffen wir uns irgendwie in München, dass wir alle gleich weit müssen.
Ich glaube, das ist nicht für alle gleich weit. Ich glaube, für
alle gleich weit müssen wir uns Frankfurt oder so, maybe, I don't know.
Mit ziemlicher Sicherheit, das haut schon hin.
Da können wir dann zumindest dann auch am Hauptbahnhof direkt Saw in echt so ein bisschen nacherleben.
Da können wir auch die passenden Aufputschmittel kaufen, damit wir den Film genießen können.
Wo wir gerade von hoffnungslosen Drogenszenen reden. Das ist insane, was dieser Film erzählerisch macht. Dass ja du im ersten Teil, also in den ersten Teilen hast dieses, ich gucke mir halt Menschen an, die irgendwie Fehler gemacht haben und versuche sie zu retten und Amanda war diese Drogensüchtige und hier sind noch andere Sachen. Ja. Und Saw 4 sagt einfach, also das ist nur nebenbei, deswegen muss ich das betonen, dass es passiert ist, die Ehefrau von Jigsaw
verliert das Kind.
Jill Tuck, genau, die verliert ihr Kind und die arbeitet in einer Drogenklinik, wo halt Leute hingehen, damit denen dort geholfen wird. Und alle Leute, die dort sind, sind die schlimmsten Menschen der Welt. Also alle prügeln sich im Warteraum und sie haben wirklich so ziemlich jedes Opfer aus einem früheren Saw-Film, das Teil von der Falle war,
so hier krank
reingesetzt in diese Szene. Du hast den Typen, dem der Bauch aufgeschnitten wird, was übrigens der Producer ist, wenn ich mich richtig erinnere. Du hast den Typen in der Drahtfalle. Du hast alle aus Saw 2, die in irgendeiner... Alle kommen hier vor. Und dieses Storytelling-Ding von all diese verachtenswerten Menschen, die wir in den vorherigen Filmen als wirklich den hoffnungslosesten Bodensatz der Gesellschaft dargestellt werden und Saw 4 geht nochmal 3 Schritte weiter und zeigt, wie absurd schlecht die sind alles diese Drogensüchtigen, die in einer Klinik sind gegen ihre Drogensucht und Jigsaw guckt hier so rein und denkt sich so, die muss ich alle fixen. Das ist so verabscheuungswürdig.
Er meint damit nicht mit Stoff.
Bitte?
Er meint damit nicht mit Stoff fixen, sondern ganz anders. Ja. Das ist ja, eigentlich finde ich, das ist eine richtig asoziale Message, weil es ja auch so dieses, was ja auch, ich sag mal, Jigsaw immer so ein bisschen ausgezeichnet hat, dieses moralische Spielchen oder Dilemma, was er ja auch dann so ans Publikum immer weitergegeben würde, so, wo die Leute ja dann immer sagen konnten, so, manche, er hat schon so ein bisschen Recht, hat er ja schon, ne? Also diese moralische Überlegenheit wird ja komplett dekonstruiert.
So ein bisschen Jigsaw wäre manchmal auch nicht ganz schlecht.
Ja, genau, so einen brauchen wir mal, halt die Fresse. Ja. aber das ist ja genau das, dass hier einfach der vierte Teil sagt so, nee, der war einfach ein schlechter Mensch.
Absolut. Aber das will der Film nicht erzählen. Ich glaube nicht, dass das der Film erzählen will. Ja, der Film will erzählen immer noch. Du siehst ja auch Jigsaw, der das Bettchen für sein Kind baut. Und mein Gott, die lustige Puppe, die James Wan zu Hause gebaut wird, die hat er eigentlich für sein Kind gemacht, um es zu terrorisieren in der Nacht.
Scheinbar.
Weiß ich
traumatisieren,
ganz,
ja.
Genau. Er wird ja schon als dieser... ja, nicht als Sympathieperson, aber du sagst es ja, diese Person, so ein bisschen Recht hat er ja schon. Ja. Ne? Weil ja der Cecil, der war, der das Kind abgetrieben hat, das ist dann verstorben, weil er die Tür vor den Bauch der hochschwangeren Ehefrau von Jigsaw getreten hat. Und das hat ihn dazu dann geführt, seine erste Falle zu machen, obwohl wir in Saw 3 eigentlich schon gelernt haben, dass er ja einen Selbstmordversuch begangen hat und das eigentlich der Grund gewesen ist. Aber jetzt finden wir krass, das war eigentlich der Grund.
Richtig. Das mit dem Autocrash, das war einfach nur vor den Lols. Da hat er einfach nur Bock drauf gehabt.
Ja. Die ganze Krebssache. Also es war mal so, dass er halt Krebs hatte und der Krebs hat ihn dazu gebracht, er will, dass Leute ihr Leben wertschätzen. Und jetzt Sophia ist einfach so, nein. Das war jetzt der andere Grund, der verabscheuungswürdigere Grund.
Drogenklinik.
Ja. Das ist wirklich ganz schöne Scheiße. Wir freuen uns in Zukunft auf viel mehr Betsy Russell, aka Jill Tuck. Ich freue mich, dir zu berichten. Denny, die kommt nicht nur wieder, die wird sogar immer wichtiger mit dir.
Die ist jetzt die neue Arc aufgemacht. Freu dich auf die letzten beiden Teile.
Wirklich, du hast keine Ahnung.
Nee, Alter,
der Strahm Hoffman, Jill Tuck Arc. Leute, ihr seid alle nicht bereit. Anthem und hast du ihn gar nicht gesehen. Hören wir uns dann bei Saw 5 wieder, obwohl ich auch die verspreche, ich will nicht zu viel versprechen, weil es ist auch Saw 5 und da reden wir dann in, wann auch immer wir uns hier nächste Mal wiederfinden, wieder drüber. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß hiermit wieder. Vielen Dank, dass ihr begleitet mich. Ich habe eher das Gefühl, ich begleite Benny, oder Björn? Ich habe das Gefühl, ich halte jetzt Benny an der Hand und bin dann ganz aufgeregt. Was sagt jetzt wohl Benny?
Was würde man beim nächsten Mal sagen? Wie würde er den Film wohl finden?
Ja. Oh Gott, ich bin richtig traurig, dass ich nicht neben dir sitzen kann.
Du hattest ja gesagt, dass du gerne so Leuten dann auch die Filme zeigst und dass du die das erste Mal erlebst. Und jetzt kannst du das nochmal durch den Podcast.
Ich bin dein Surrogate.
Du bist die vierte Person, mit der ich das jetzt mit den Saw-Filmen mache. Also allein in diesem Maße habe ich die schon viermal gesehen. Deswegen muss man dann so sichtbar
sein. Robin ist das vierte Mal mit Saw schwanger und ich bin das vierte Kind. So in etwa können wir uns das vorstellen.
Sehr schön. Wir hören uns wieder bei Saw 5. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Tschüssi.
Bye.
Tschüss.